Ja, danke, Vater, dass du da bist. Immer da, immer für uns da. Herr, das können wir oft gar nicht fassen. Und manchmal vergessen wir das auch und meinen, wir müssen alles selber machen. Und ich danke dir, dass du der Treue bist. Der Treue, der uns nie loslässt. Der Treue, der für uns sorgt. In jeder Minute, kein Haar fällt von unserem Haupt, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Lieber Herr, hab du Dank dafür. Vater, und deshalb können wir auch unsere Sorgen auf dich werfen, weil wir wissen dürfen, dass du da bist. Und ich möchte jetzt einfach danken für den Tag, für alle Freude, für alles, was wir erleben durften. Und jetzt segne du auch diesen Abend. Herr, rede du zu uns. Gib uns offene Herzen, dass wir wieder frei und offen auf dich hören und es ablegen können, was uns vom Tag noch beschäftigt. Lass dein Wort in unsere Herzen fallen. Gib der nur Vollmacht, uns das zu sagen, was jetzt für uns dran ist. Wir beten dich an, lieber Herr Jesus. Amen.
Guten Abend. Heute Abend wird's ganz ruhig im Vergleich zu gestern. Dennoch haben wir wieder viel vor. Und zwar möchte ich zuerst mal anfangen mit einem kurzen Rückblick. Das heißt, dass wir heute Morgen etwas liegen gelassen haben aus 2. Mose 17. Ich will das nur mal vorlesen. 2. Mose 17, da sind sie in Rephidim, das ist kurz vor dem Kampf. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerte sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser. Und darum stritt das Volk mit Mose und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Das ist immer so ein Refrain, das ist das Klagelied, das immer wieder vorkommt. Und Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Und da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk, und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh hin, siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Ich lese das, weil das später noch wichtig ist. Wir werden zurückblicken. Das ist eine Stelle, die eben sehr, sehr wichtig ist. Es wird hier auch ein Fels erwähnt. Und dazu kurz ein Satz aus 1. Korinther 10, Vers 4. Andreas hat immer wieder gesagt heute Morgen, und das ist auch das Spannende in diesen Tagen, dass Jesus im Alten Testament anwesend ist. Und er war auch anwesend während dieser Reise des Volkes Israel. Es heißt in 1. Korinther 2, Vers 4, da ist auch so ein Rückblick, 1. Korinther 10, Vers 4, das warnende Beispiel von Israel in der Wüste steht bei mir darüber. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Ein ganz wichtiger Vers. Jesus war in ihrer Mitte. Und wenn wir von einem Felsen hören, dann denken wir auch direkt an Jesus. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Christus war in dieser alttestamentlichen Geschichte schon anwesend. Er war ja auch schon bei der Schöpfung anwesend. Aber immer wieder sehen wir ihn hier auch. In Kapitel 18 von 2. Mose, jetzt sind wir zurück, besucht Jethro Mose, er ist sein Schwiegervater, und wir lesen, dass er die Frau Mose und die zwei Söhne, wir hatten bis jetzt eigentlich nur von einem Sohn gehört, zurückbringt. Anscheinend hat Mose sie zurückgeschickt und haben sie eine Zeit lang bei Jethro gelebt, beim Vater der Frau, und haben sie alles das Schlimme in Ägypten nicht miterlebt. Dann nahm Jethro, Vers 2, Moses Schwiegervater, die Zipporah, die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte, und ihre zwei Söhne. Der Name des einen war Gersum, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden, und der Name des anderen Eliezer, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Es ist eine ganz tolle Begegnung, findet statt zwischen Mose und seinem Schwiegervater, und er erzählt nach Vers 8 seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hat und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und wie der Herr sie errettet hatte. Erzählt einfach die ganze Geschichte an Jethro, und dann heißt es, Jethro freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und dann ab Vers 13, da bekommt Mose noch einen guten Rat von seinem Schwiegervater, denn Mose tut etwas, das ist eine Fallgrube für viele Leiter. Er denkt, dass er alles alleine machen muss. Und er richtet das Volk, das bedeutet, dass Leute mit Sachen zu ihm kommen, da muss eine Entscheidung getroffen werden, da muss was geschehen, aber sie kommen nicht nur mit großen Sachen zu ihm, sondern auch mit kleinen Sachen, die auch andere lösen könnten. Aber Mose nimmt alles auf sich, macht alles selber. Und Moses Schwiegervater sagt in Vers 14, warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her von morgen bis zum Abend? Und Mose antwortet, das Volk kommt eben zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat und damit ich ihnen Gottes Ordnungen und Gesetze verkündige. Und dann sagt Moses Schwiegervater in Vers 17, das ist nicht gut, was du tust. Du bist müde, du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist, denn diese Sache ist zu schwer für dich, du kannst sie allein nicht ausrichten. Und dann sagt er, dass er Menschen suchen muss, Vers 21, sieh dich unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind, die setze du über sie als Oberste über 1000. Ich finde das so toll, Vers 21, suche tüchtige Männer, die Gott fürchten. Wir suchen oft Menschen, die einfach eine Gabe haben, die wir brauchen. Und wir denken, schön, dass wir sie haben. Aber es ist sehr wichtig, dass es Menschen sind, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit. Es ist sehr wichtig, dass wir auch in der Gemeinde Gottes immer wieder danach schauen, ob die, die wir an ein Amt geben, eine Funktion geben, ob die wirklich Gott lieben und gehorchen. Oder ob die zufällig nur etwas können, was wir brauchen. Und das ist sehr verführerisch, oder? Wir brauchen jemanden und hier bietet sich jemand an, aber der ist nicht unbedingt der richtige Mann. Ja, und dann in Kapitel 13, unser Thema heute ist ja Mose und der Sinai. Da heißt es, im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels, 19, was habe ich gesagt? Ja, wie schön, dass ihr noch so wach seid. Das habe ich nämlich absichtlich gemacht. Ja, ja. 19. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in der Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Sie befinden sich gegenüber dem Berg Sinai oder Horeb. Und das ist ein Gebiet, das Mose natürlich gut kennt. Denn da hat er auch Jahre verbracht als Hirte von seinem Schwiegervater. Und jetzt kommt er wieder dorthin. Und dieser Berg ist ihm vertraut. Ich will auch lesen 2. Mose 3, Vers 12, was da steht über diesen Berg, 2. Mose 3, Vers 12, da hat Gott Mose gesagt, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, das ist noch vor dem Auszug. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und jetzt ist es soweit, das war 2. Mose 3, Vers 12. 12. In 2. Mose 19, Vers 3, ruft Gott Mose zu sich und stellt sich vor. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Kindern Israels verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich, Gott, an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Gott stellt sich vor als der Allmächtige, dem sie alles, was bis jetzt gelaufen ist, bezüglich ihrer Befreiung, zu verdanken haben. Und er vergleicht sich auch mit einem Adler. Das ist ein ganz zartes, aber auch starkes Bild aus der Natur. Ich habe in meinem Buch, Wenn du dich nur noch machtlos fühlst, wird später noch etwas darüber sagen, eben über den Adler geschrieben. Dieser Vogel ist sehr, sehr stark. Und von diesem Vogel ist bekannt, dass er so viel Kraft hat, dass er seine Jungen auch wirklich tragen könnte. Und es ist von ihm bekannt, dass er ein total liebevoller Vater oder eine total liebevolle Mutter ist. Der Adler sorgt sehr gut für seine Jungen. Und Mose hat auch in seinem Danklied an Gott in 5. Mose 3, nee, ich sage das falsch, 5. Mose 32, hat er darüber geschrieben. Ich muss immer auf Holländisch das mal aufzählen, weil wir nennen das nicht 1., 2., 3., 4. und 5. Mose. 5. Mose 32, da ist das Danklied von Mose. Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden. Vers 3, ich will den Namen des Herrn verkündigen, gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle Wege sind gerecht. Und dann Vers 10, er hat ihn, Gott hat Israel, in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, er gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. 5. Mose 32, Vers 11, wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Vom Adler ist bekannt, er baut natürlich sein Nest ganz hoch irgendwo an einem Felsen. Und es ist bekannt, dass er seine Jungen schützt vor Sonne, vor Wind, vor Regen. Er steht auf in dem Nest und breitet seine Flügel auf, damit der Sturm seine Jungen nicht erreichen kann oder die Sonne. Ein ganz fantastisches Bild. Er hat auch das Nest sehr komfortabel gemacht, mit Moos und Gras, so wie ein Teppich, ganz weich. Aber die Jungen müssen natürlich irgendwann ein bisschen erwachsen werden und springen und fliegen lernen. Und das gelingt nicht, wenn das Nest so herrlich ist. Und dann hat der Adler also die Gewohnheit, seine Jungen ein bisschen hungern zu lassen. Er bringt mal nichts. Und die Jungen sitzen da und denken, ja, wieso? Mutter oder Vater soll doch für mich sorgen. Sie haben Hunger, aber sie springen noch immer nicht. Und dann trifft der Adler, er stürzt sein Nest auf. Das beschreibt Mose in 5. Mose 32. Er zieht nämlich das Gras und Moos weg und auf einmal wird es dornig und hart und unangenehm. Und das tut Gott manchmal in unserem Leben auch. Da dreht er den Wasserhahn zu, damit wir in Bewegung kommen und woanders hingehen. Und mit so einem fürsorglichen Adler vergleicht Mose Gott hier, vergleicht Gott sich selbst. Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlersflügeln, ich bin zurück in 2. Mose 19, getragen und euch zu mir gebracht habt. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Gehorsam gehört dazu. Die Liebe Gottes ist bedingungslos und er hat dieses Volk erwählt, aber Gehorsam gehört dazu. Wer mich lieb hat, hat Jesus gesagt, tut, was ich sage, ist gehorsam. Ihr sollt mir aber, Vers 6, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Hier geht es um die Berufung des Volkes Gottes in den Versen 5 und 6. Sie sind Gottes besonderes Eigentum. Sie sind ein Königreich von Priestern. Sie leben im Namen Gottes auf dieser Erde. Sie sind was ganz Besonderes. Sie sind ein heiliges Volk. Und jetzt denken wir, das haben wir auch gehört im Neuen Testament, oder? Das sagt Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 9. Und dann redet er zu uns, die wir Christen sind. Er redet zu Juden und zu Heiden, die alle Christen geworden sind. Ihr seid ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk, abgesondert für Gott und zu Gott. Und es geht immer wieder darum, dass Gott bekannt wird und gesehen wird an uns. Dass Menschen entdecken, hier sind Menschen, die sind anders, weil sie Gottes Eigentum sind. Das ist eine große Verantwortung, oder? Dass man an uns sehen darf, dass Gott lebt und dass er der Allmächtige ist und dass er gut ist, dass er barmherzig ist, dass er heilig ist. Wir sind anders, heißt es im Kolosserbrief, denn wir haben Christus kennengelernt. Und von daher benehmen wir uns auch anders als vorher. Und trachten wir danach, dass wir heilig werden. Das heißt im Neuen Testament, seid heilig, denn ich bin heilig. Und sehr oft denken wir, das heilig, das ist fromm, das ist unangenehm, das ist auch komisch. Ein bisschen sonderlich, was würden Leute davon denken. Aber echte Heiligkeit ist etwas ganz Schönes, ist pur, ist echt, ist authentisch, ist Gott. Und er hat vor, dass wir seinem Sohn ähnlich werden, dass wir heilig sind. Und er redet dann weiter, Mose kam, Vers 7, und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Er hat ja gerade mit Gott gesprochen am Berg. Und das ganze Volk antwortete miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Es hört sich fantastisch an. Das ist so ein Moment, dass man denkt, wow. Und das ist so ein Moment, der vielleicht morgen ganz anders ist, oder? Den vielleicht morgen ganz anders ist. Wir sagen heute von ganzem Herzen Ja zu Gott. Das wollen wir. Hier sind wir. Frag uns, was du willst. Das machen wir. Und morgen sagen wir, naja, weiß nicht, will nicht. Und das ist ein starker Moment trotzdem. Sie meinen das von ganzem Herzen. Wir meinen es auch von ganzem Herzen, aber unser Herz ist ein bisschen verführerisch, da kann es morgen ganz anders aussehen. Unser Herz muss geformt werden, muss geläutert werden, muss ja, von Gott, vom Heiligen Geist erfüllt werden. Sie meinen es, aber es ist eine Momentaufnahme, es kommt immer wieder zurück, dass sie das sagen und immer wieder ist das dann auch wieder anders. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes und der Herr sprach zu Mose in Vers 9, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede und auch dir für alle Zeit glaubt. Gott will jetzt Mose vor dem ganzen Volk beglaubigen, als haben sie noch nicht genug gesehen und erlebt in Ägypten. Er will in einer dichten Wolke zu Mose kommen, das heißt, dass das Volk Gott nicht sehen wird. Das können sie auch nicht ertragen. Das bedeutet auch, dass Mose und Gott ganz eng zusammen sein werden. Es geht hier um Gott, es geht hier um Mose, es geht hier um den Berg Sinai. Da hat Mose seine tiefsten Erfahrungen mit Gott erlebt. Und da sprach der Herr zum Mose in Vers 10, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen. Sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf dem Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Der heilige Gott spricht hier. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Und da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk. Und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk, seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Sie durften auch nicht mit ihren Frauen schlafen, sie sollten sich heiligen, das ganze Volk. Es ist die Vorbereitung, was hier geschieht, ist die Vorbereitung auf die Bundesschließung. Es werden drei Dinge geschehen in den nächsten Kapiteln. A. Der Herr wird auf den Sinai erscheinen. Kapitel 19, 16 bis 25. B. Der Herr wird die 10 Gebote geben. Kapitel 20, 1 bis 17. C. Der Herr wird Rechtsbestimmungen für das Leben des Volkes geben. Kapitel 21 bis 23. Es sind ganz viele. Und dann in 2. Mose 24 findet der Bundesschluss statt. Es ist übrigens nicht der einzige Bundesschluss in der Bibel, denn Gott hat auch mit Noah einen Bund geschlossen, danach mit Abraham und danach mit Mose und später wird er noch einen Bund schließen mit David. Die Bundesschließungen gehören zusammen, die passen alle in Gottes Plan mit den Menschen. Bei Noah zum Beispiel ging es noch um die ganze Menschheit. Bei Abraham ging es um einen neuen Anfang, wobei Gott sich verband mit Abraham und mit seinen Nachkommen. In und aus ihm sollten Juden und Heiden, Menschen aus alle Völker gesegnet werden. Und der Grund, warum Gott jetzt Mose in 2. Mose 19 auf den Berg Sinai ruft, ist, um ihn vorzubereiten auf dieses große Ereignis der Bundesschließung. Und Gott macht klar, dass das enorm ist, was hier vor ihnen steht. Und deswegen soll Mose auch dem Volk, den Kindern Israels, sagen, dass sie sich auch vorbereiten sollen. Mose soll sie heiligen. Er hat hier eine Priesterrolle. Die Priesterschaft war noch nicht in Israel eingeführt worden. Und Mose nimmt hier die Rolle auf sich. Und die Menschen sollen ihre Kleider waschen, aber trotz dieser Handlungen, Heiligung, Reinigung, dürfen sie den Berg selbst nicht nähern. Man hat 2 Tage, um sich vorzubereiten auf die Begegnung mit Gott. Es sind gut 1,5 bis 2 Millionen Menschen, die sich hier vorbereiten. Stellt euch das mal vor. Es muss eine Aufregung gewesen sein. Auch ein großes Erwarten und zu Recht, denn was hier bald geschehen wird, ist, wie gesagt, enorm. Das Volk hat sich jetzt geheiligt und das wartet. Und am 3. Tag geschieht es, Vers 16, es geschah, als der 3. Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Ich hoffe, ihr kommt nicht nur in Gedanken mit, aber auch in Bildern. Es ist kaum vorzustellen, was hier vor sich geht. Und der Hörnerschall wurde immer stärker und Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf den Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Versuchen wir uns das vorzustellen. Ganz früh am Morgen, Donner, Blitzen, Feuer, Rauch, ein Berg, der bebt, eine Wolke. Eine Wolke, die wir öfters im Alten Testament wahrnehmen. Wir haben sie schon wahrgenommen, als das Volk unterwegs war, aus Ägypten wegzog. Da war die Wolkensäule, die ihnen den Weg gezeigt hat. Die war immer anwesend, diese Wolkensäule, während der Wüstenreise. Und auch im Neuen Testament kommt es vor, dass ein Berg von einer Wolke bedeckt wird. Bei der Verklärung. Bei der Verklärung, wenn Jesus den Berg aufgeht, wahrscheinlich ist das der Berg Tabor oder Hermon gewesen, man weiß das nicht ganz sicher, und da kommt Gott in einer Wolke und mit Gott erscheinen auch Elia und Mose, ganz interessant, faszinierend. Da steht eigentlich die hebräische Theokratie, das Gesetz und die Propheten. Mose vertritt das Gesetz und Elia die Propheten. Und alles, was sie vertreten, ist in Jesus erfüllt worden. Und dann spricht Gott aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn. Und dann sagt er, hört auf ihn. Das ist eine fantastische Geschichte. Drei der Evangelisten haben die beschrieben. Ja, Mose und der Sinai, er war bis jetzt Retter. Jetzt wird er zu einem weiteren Dienst berufen, und zwar als Gesetzesgeber. Wir sehen ihn dann auch als Mittler zwischen Gott und dem Volk. Denn in 2. Mose 20 gibt Gott Mose die 10 Gebote, die er dem Volk dann mit weiteren Rechtsbestimmungen vorlegen soll. Es geht um die Anleitung, um die Weisung und um die Ordnungen des Schöpfers für seine Geschöpfe. Und es geht um das totale Leben. Es geht um alle Lebensbereiche, zivil, sozial und religiös. Und es schließt die ganze Schöpfung ein, Mensch und Tier. Und das alles geschieht zuerst mal in 2. Mose 20, da sind dann die 10 Gebote, werden da von Gott an Mose erzählt. Und dann möchte ich Vers 21 was genauer anschauen. Da heißt es in Kapitel 20, und das Volk stand von ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Mose und der Sinai. Das sind immer wieder die Erfahrungen von Mose gewesen, wo er ganz nahe bei Gott war, abgesondert. Andreas hat das heute Morgen gesagt. Wir brauchen das, dass wir immer wieder auf den Berg steigen, ein bisschen Abstand gewinnen. Jesus hat das auch immer wieder gemacht, in aller Früh oder sogar nachts. Und hier sehen wir, dass Mose das auf einer großartigen und so ergreifenden Weise erfährt, erlebt, dass er bei Gott ist. Das Volk steht von ferne, Vers 21, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Ergreifend, oder? Dass er da hochgehen darf, als Einziger. Er ist ein vertrauter Freund Gott, beziehungsweise er ist am Werden. Er ist es noch nicht, aber er ist unterwegs. Die besondere Beziehung zwischen Gott und Mose wächst hier, die fängt hier an. Und dann kommen alle die Rechtsbestimmungen, die werden wir jetzt nicht lesen. Es geht da um Menschen, wie sie sich benehmen sollen und so weiter. Es sind nicht nur die 10 Gebote. Und dann in 2. Mose 24 findet die Bundesschließung statt. Und dann steht Mose frühmorgens auf und errichtet unten am Berg einen Altar mit 12 Gedenksteinen für die 12 Stämme Israels. Vers 4 in Kapitel 24. Zuerst Vers 3. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Und da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr gesagt hatte, geredet hat, wollen wir tun. Wieder. Wieder so ein Moment von Hingabe. Mose muss übrigens lange geredet haben, oder? Und er muss das Gute in Gedanken gehabt haben, was er alles gehört hat. 10 Gebote und dann noch viele Verordnungen. Und dann heißt es in Vers 4, da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Es ist gut, dass er eine so gute Ausbildung in Ägypten gehabt hatte, dass er ein gutes Hirn entwickelt hat, ein gutes Gedächtnis, dass er schreiben konnte. Das braucht er hier. Und er stand früh am Morgen auf, Vers 4, und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Das gehörte zu einer Bundesschließung, das gehörte zu einem Vertrag, dass Blut vergossen wurde. Und darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Und dann nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk. Da geht er durch die Reihen und sprengt es auf das Volk und spricht, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller diese Worte. Seht, das ist das Blut, das für euch vergossen wurde. Das sagen wir, oder? Beim Abendmahl. Das sagen wir. Und Jesus hat ja mit uns auch einen Bund geschlossen, einen neuen Bund. Es wird geopfert und es fließt Blut. Und dann heißt es, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu, die Söhne von Aaron, und 70 von den Ältesten Israels hinauf, Vers 9, und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels und sie schauten Gott und sie aßen und tranken. Ich kann das nicht erklären. Was hier geschieht, ist ein großes Wunder. Sie stehen, sie befinden sich in der Anwesenheit Gottes und es ist wie Gold, wie Saphirplatten. Es funkelt, es ist reich, es ist voll, es ist Gott. Und sie sind da bei Gott. Und dann sagt der Herr in Vers 12 zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. Und so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Und da machte sich Mose auf, samt seinem Diener Josua, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Gott hat auch geschrieben, die 10 Gebote. Und zu dem Ältesten aber hatte er gesagt, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Er geht wieder hoch. Und wieder bedeckt eine Wolke den Berg, Vers 16, und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang, am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Wenn wir das richtig lesen, darüber nachdenken, dann ist Mose den Berg hochgestiegen und dann hat er dort 6 Tage gewartet. Ganz alleine, denn er hat alle zurückgelassen. Die Ältesten, Aaron, Hur und dann auch Josua. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg, und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Das ist lang. 40 Tage und 40 Nächte ist er in der Anwesenheit Gottes. Es ist das erste Mal von 2 Bergbesteigungen mit einem 40-tägigen Aufenthalt. Denn wir wissen, dass es das erste Mal nicht so gut abläuft, wenn er mit den Tafeln dann zurückkehrt zu dem Volk. Dann ist da einiges los, darüber reden wir morgen. Dann schmeißt er die Tafel hin und die gehen kaputt und dann kommt er noch einmal hoch und dann hat er wieder 40 Tage und Nächte bei Gott. Die Herrlichkeit des Herrn ruht auf den Sinai. Ich kann mir das nicht gut vorstellen, wie das war. In Vers 17 heißt es, dass es vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges war. Und Mose ist oben. Mose ist ganz nahe, mitten in der Wolke, und da bleibt er warten. Und in diesen Tagen, die dann kommen, bekommt er Anweisungen für unter anderem den Bau der Stiftshütte und für ihre Ausstattung und Einrichtung. Die Stiftshütte, wissen wir, war eigentlich der mobile Tempel, der mit dem Volk mitreisen würde. Und Mose bekommt Anweisungen für die Kleidung des hohen Priesters, für die Einsetzung der Priester. Es ist eine fast endlose Liste. Und ich bin so dankbar, dass uns Andreas in den nächsten Tagen erklären wird, wie das genau mit der Stiftshütte war. Dieser mobile Tempel aus der Zeit der Wüstenreise Israels. Denn auch in der Ausstattung dieses Tempels, dieses mobilen Tempels, finden wir immer wieder eigentlich nur Hinweise auf Jesus und auf das Evangelium. Da staunen wir. Ich freue mich auf dieser Stunde mit Andreas. Ich glaube, das ist Montagabend und er wird uns die Bedeutung der Stiftshütte erklären. Es war auf jeden Fall so, dass die Stiftshütte sein sollte, weil Gott in der Mitte seines Volkes wohnen wollte. Unser Gott sucht unsere Nähe. Und damit ist er wirklich ganz, ganz und total anders als Götzen, als Abgötter. Gott sucht uns und will in unsere Mitte wohnen. Und das ist das zentrale Thema auch in der Geschichte Mose. Gott hat sich ein Volk zum Eigentum gewählt. Er will bei ihnen sein, er will mit ihnen ziehen. Und hier ist das Wunder des Gottes, des Schöpfers, der Himmel und der Erde, der sich nicht zu groß oder zu hoch achtet, um mit uns umzugehen. Der sogar vertraulich mit uns umgehen will. Sein Sohn nennt uns Freunde. Er sucht uns. Der Heilige, anwesend unter uns. Und darum, weil er heilig ist, müssen eben Vorkehrungen getroffen werden. Und das wird Mose immer wieder bis ins Detail klar gemacht und auch in der Stiftshütte. Da soll es ein Brandopferaltar geben, ein Waschbecken, ein Räucheraltar. Es sind Priester gefragt, die dort dienen. Man darf nicht einfach so kommen. Es braucht Reinigung. Es braucht Opfer. Und in 2. Mose 28 redet Gott mit Mose, wie das sein soll. Und heute ist das so anders, oder? Im Hebräerbrief lesen wir natürlich immer wieder darüber, dass Jesus unser Priester ist. Dass Jesus für uns, dass es keinen Vorhang mehr gibt, dass es kein Heiligtum mehr gibt, wo nur der hohe Priester sein darf, sondern dass wir freimütig ein- und ausgehen dürfen, Gottes Angesicht suchen dürfen. Um Gnade zu empfangen, heißt es in Hebräer 4. Wir dürfen freimütig ein- und ausgehen. Und ich schäme mich, dass ich das manchmal überhaupt nicht tue, weil mir andere Dinge wichtig sind. Dass ich Gott vielleicht nur dann suche, dass es immer wieder Momente gibt, dass ich Gott nur dann suche, wenn ich ihn brauche. Während Gott das so gerne hat, sich danach sehnt, dass ich ihn suche, weil er mein Gott ist. Und weil ich danach verlange, bei ihm zu sein. Da müssen wir nicht einmal reden. Es geht darum, dass ich es lerne und das auch übe, um in Gottes Anwesenheit zu sein und mit ihm zu leben. Das alles sind große Wahrheiten, die wir auch in der Geschichte Mose finden. Eins bleibt auch heute für uns aus dieser Geschichte, vieles, aber ganz wichtig sind natürlich die 10 Gebote. 8 der 10 Gebote sind Verbote. Du sollst nicht. 8 sind Verbote. 2 sind Gebote. Und als Einleitung, wenn Gott die 10 Gebote gibt, stellt Gott sich vor als Herr. Das ist er nicht nur für Israel. Das ist er für die ganze Welt, nur erkennt die Welt das nicht. Und es bedeutet, wenn er der Herr der Welt ist, dass seine Gebote auch gut sind für die ganze Welt und nicht nur für die, die wir glauben. Die Gebote sind heilsam für die ganze Welt. Sie haben der antiken Welt damals auch Zivilisation gebracht. Bis dahin war es Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und jetzt kommen die Gebote und lernen wir, dass ein Menschenleben wertvoll ist. Dass wir sorgfältig damit umgehen sollen, dass wir nicht stehlen sollen, dass wir keinen anderen Menschen töten sollen. Die 10 Gebote sind gut für die Welt. Und es ist gut und heilsam, dass sie auch noch, vielleicht nur noch teilweise, in den Gesetzen unseres Landes sind. Aber die 10 Gebote werden auch langsam abgeschafft, oder? In meinem Land, in den Niederlanden, ist das natürlich schon lange so. Abtreibung ist normal, es werden Kinder getötet. Und wie ist das mit Euthanasie? Dass ein Mensch selbst bestimmen darf, wenn er oder sie sterben will. Oder die Kinder bestimmen das. Die 10 Gebote sind heilsam, nicht nur für uns, sondern für die Welt. Sie bringen uns Zivilisation. Mose und der Sinai. Mose und Gott. Die 40 Tage und Nächte in seiner Anwesenheit, die kommen zweimal vor, die müssen Mose total tief beeindruckt haben. Ich war noch nie 40 Tage und Nächte alleine bei Gott. Ihr? Und eigentlich will Gott das, oder? dass wir eigentlich auf Dauer, andauernd in seiner Anwesenheit sind, dass wir mit ihm leben, dass wir mit ihm wandeln. Ist das nicht auch in Gottes Anwesenheit sein? Und Mose verlangt immer mehr danach. Und ich lese jetzt aus 2. Mose 33. Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Also wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen, und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Warum sagt er das? Weil Gott in Kapitel 32, Vers 7 mit Mose über dein Volk gesprochen hat, als seine Kinder Mose-Kinder. Und Mose erinnert Gott daran, es sind doch deine Kinder. Und er sprach, Vers 14, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und Mose sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf, denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid mein Eigentum, ihr seid eine königliche Priesterschaft, ihr seid ein heiliges Volk. Wie sollen die Menschen das erkennen, dass ich und dein Volk, sagt Mose, ausgezeichnet werden, indem du mit uns gehst? Und wenn du nicht mit uns gehst, dann will ich überhaupt nicht gehen. Wie schwerwiegend ist das für mich in meinem Alltag, dass Gott mit mir geht? Ich denke, wir erkennen das alle, dass wir morgens, wenn wir beten, wenn uns das gelingt, denn manchmal haben wir es so eilig, dass wir also schon rennen, nicht einmal mehr frühstücken vielleicht. Wir beten morgens und dann gehen wir zu den Alltag über. Dann gehen wir zur Tagesordnung über. Und es ist, als sagen wir Gott, also schön, dass wir mit dir geredet haben, jetzt tschüss, vielleicht sprechen wir uns heute Abend wieder, aber jetzt muss ich eben arbeiten gehen, oder? Kennt ihr das so wie ein Vater oder eine Mutter, wenn sie das Haus verlassen in der Früh, tschüss, bis heute Abend? Und ich möchte da sein, wo Gott mich haben will, und er will mich dort haben, wo ich sage, ich gehe nicht einmal aus dem Haus, ich fange den Tag nicht an, wenn ich nicht weiß, dass du mitgehst. Ich verabschiede mich nicht von dir, nie, nie. Vielleicht sage ich Amen, aber ich rede trotzdem weiter mit dir. Denn ich weiß, dass du mitgehst, und ich kann ohne dich nicht. Das macht einen so riesigen Unterschied, wenn man das lernt und übt und wenn man sich das bewusst wird, oder? Es ist nicht mein Alltag. Es sind nicht meine Aufgaben, für die ich alleine verantwortlich bin. Es ist nicht so, dass ich morgens bete, helf mir, und dass ich dann mache, was ich machen muss. Der Herr will mit. Der Herr will das gemeinsam mit mir tun. Und das sagt Mose auch, das will ich auch. Ja? Ich werde nicht von hier ziehen, wenn ich nicht weiß, dass du mitgehst, sonst hat das keinen Sinn. Und da muss ich das immer wieder lernen, und ich denke, ihr auch, das müssen wir üben, dass wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind. Da gibt es ein ganz altes Buch, ich glaube aus dem 16. Jahrhundert, von einem alten Mönch aus Frankreich, und der hatte natürlich seine Gebetszeiten, wie das im Kloster normal ist, und auch morgens und nachmittags, und zwischendurch hatte er seine Arbeit in der Küche. Und eines Tages wurde ihm klar, dass er eigentlich seine Arbeit alleine machte und dass die Gebetszeiten extra waren. Da suchte er Gott, aber er sagte, ich will eigentlich meine Arbeit mit Gott machen, nicht nur für Gott. Wenn ich also Töpfe reinige oder den Boden putze oder was, dann will ich das mit Gott machen. Und das war für ihn ein totales Umdenken. Er wollte die Anwesenheit Gottes üben, so heißt das Buch auch. Übe die Anwesenheit. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber es ist ein ganz tolles Buch. Und er sagte, ich bin dann an der Arbeit und ich bete und ich denke an Psalmen und ich rede mit Gott. Ich gehe nicht mehr, ich mache mich nicht ohne Gott auf dem Weg. Und der Herr sprach zu Mose in Vers 17, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und dann geht Mose einen Schritt weiter. Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich will mehr von dir erfahren. Ich denke, weil Moses, du warst doch gerade oben am Berg 40 Tage und Nächte, du hast doch viel von Gott erlebt. Ja, aber so ist das. Wenn man etwas mit Gott erlebt, dann will man mehr. Oder? Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, ich will mehr von dir sehen. Und der Herr sprach, ich will einen meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Aber, er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das ist nicht sehr schön. Aber hier spricht der Heilige. Und dennoch ist er gnädig, denn er sagt dann in Vers 21, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen, da ist der Fels wieder. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Du gehst in die Kluft. Und ich tue meine Hand darüber, als sei das eine Tür, und dann gehe ich vorüber. Und du wirst das merken. Näher kann ich nicht kommen, das würdest du nicht überleben. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. In Kapitel 34 steht Mose am Morgen früh auf, in Vers 4. Er stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand, und da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Gott offenbart sich an Mose auf einer ganz besonderen Weise. Er rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Da kommen wir später darauf zurück. Aber hier geht es zuerst mal darum, dass Gott Mose gesagt hat, komm, such die Absonderung und da will ich mich dir zeigen. Dass Gott dann vorübergeht und Mose ist in der Kluft und Gott ruft seinen Namen, ruft sein Wesen, ruft seinen Charakter aus vor Mose. Ich muss immer denken an Matthäus 6,6, wo Jesus sagt, dass wir in ein Kämmerlein gehen sollen, die Tür zumachen sollen. Und dann sagt er, dort rede ich im Verborgenen mit euch. Es gibt so etwas wie den verborgenen Umgang mit Gott. Und das braucht Absonderung, das braucht Stille. Und da werden wir etwas und immer mehr von Gott sehen, auch von Gottes Herrlichkeit sehen und schmecken. Das Tolle ist, wenn Mose später von dem Berg zurückkehrt, in Vers 29 von Kapitel 34, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichtes strahlte. Und da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Und danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte, auf den Berg Sinai. Und als Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor dem Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und dann ging er heraus, redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Es hat sich etwas von der Herrlichkeit Gottes auf seine Haut abgefärbt. Der Mann strahlt. Das ist anders als bei der Verklärung Jesu später. Der strahlt auch, aber da kommt das Licht von innen, weil er Gottes Sohn ist. Der strahlt von sich, er ist das Licht. Aber Mose widerspiegelt etwas von der Herrlichkeit Gottes nach der Begegnung mit ihm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, ihr kennt das auch, es gibt Menschen, und bei denen sieht man, dass die Gott kennen, oder? Er strahlt. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, genau. Das Licht wird sichtbar, das Licht. Man sieht es an die Augen dieser Menschen, man sieht es an ihrer Art. Es leuchtet. Und das geschieht hier bei Mose und ich finde das ganz ergreifend. Kann man die Herrlichkeit Gottes sehen? In Johannes 1,17 steht, niemand hat Gott je gesehen. Und dann kommt es, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. In und durch Jesus entdecken wir etwas von Gottes Herrlichkeit. Und es ist die Gemeinschaft mit Christus, die uns das schenkt, dass wir auch Gott begegnen. Und es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass unsere Augen aufgehen für Gottes Herrlichkeit, für seine Liebe. Und im Wandel mit Jesus begegnen wir auch dem Vater. Beim Lesen der Bibel gehen unsere Augen auf für sein Wesen. Mich bewegt die Frage Mose immer wieder. Es war diese Frage, lass mich deine Herrlichkeit sehen, die Gottes Herz bewegte. Es war bei Mose inzwischen so, dass er sich ein Leben ohne Gott nicht mehr vorstellen konnte. Er wollte es auch nicht. Und Gott wollte es auch nicht. Und er wollte trotz der Untreue seines Volkes noch immer in ihrer Mitte sein. Aber Mose und Gott waren inzwischen Freunde geworden und das ging immer weiter. Ich möchte abschließen mit Psalm 27, ein paar Worte, wo David spricht. Und David hat auch etwas von Gottes Herrlichkeit kennengelernt, vielleicht vor allem in der Wüste, als er auf der Flucht war und auch mal sehr verzweifelt war. Und er sagt in Psalm 27, ihr kennt den Psalm sicherlich, Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Aber dann kommt es in Vers 4, eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, das will ich suchen. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Er redet nicht nur über den Tempel, er redet in Vers 5 über eine Hütte. Gott deckt mich in seiner Hütte. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes. Er erhöht mich auf einen Felsen. Vers 8. Mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Eins will ich, sagt David. Ich würde mein ganzes Leben lang im Tempel Gottes sein. Das heißt, ich will mein ganzes Leben lang bei Gott sein. Und dieses Eins will ich, kommt eigentlich dreimal in der Bibel vor. Es kommt auch vor in der Geschichte von Maria und Martha. Da sagt Jesus, Martha, Martha, eins ist nötig. Du dienst, du bist ins Rennen gekommen für mich. Du wirst mir Gutes tun, aber weißt du, das Beste, das, was ich auch so gerne hätte, das, wonach ich sehne, ist, dass du dich zu meinen Füßen setzt und dass du mich hörst, dass wir uns kennenlernen. Eins ist nötig, Lukas 12. Und Paulus sagt natürlich im Philipperbrief, eins tue ich. Vergesse alles, was zurückliegt, ich strecke mich aus nach vorne, ich will Jesus kennenlernen. Eins will ich. Und möge es so sein, dass Gott dieses Verlangen in uns verstärkt und dass wir das auch üben, dass wir immer wieder Gott suchen, Momenten von stillen Zeiten in Absonderung, wo wir sein Wort lesen, darüber nachdenken, beten und auch stille sein sind. Gott möchte mit uns leben. Er möchte mit uns wandeln. Und Rennen für Jesus fällt uns leider leichter als Wandeln mit Jesus. Aber wir sind zur Gemeinschaft gerufen. Ich glaube, ich habe das am ersten Tag gesagt, 1. Korinther 1, Vers 8 und 9. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn, mit Jesus. Als ich 22 Jahre alt war und in der Studentenmission tätig war, einige kennen die Geschichte, da kannte ich ein älteres Ehepaar, ich fand sie sehr alt, sie war nämlich schon über 50. Und ich habe sie immer wieder besucht und von der Studentenarbeit erzählt und was sie alles machten mit Evangelisation und so weiter und Büchertische. Und er, Noldi, er ist inzwischen beim Herrn, Noldi Pfeiffer, arbeitete beim Bibellesebund, war ein Mann, der mit Gott wandelte. Du hast ihn gekannt. Ich kenne seine Frau noch immer, Barbara, lebt noch. Und als wir dann so redeten, ich redete vor allem über alles, was ich getan hatte für den Herrn, wie toll, wie stark, wie gewaltig. Dann sagte er, und nur jetzt erzähl mal, was du mit Gott erlebt hast. Ich sagte, ja, das habe ich doch erzählt. Nein, sagte, du hast nur erzählt, was du für ihn getan hast. Was hast du mit ihm erlebt? Was hat er dir Neues über sich gezeigt? Was ist in der Gemeinschaft zwischen euch passiert? Wie geht's euch beiden? Wie geht's euch zusammen? Das war eine peinliche Frage. Es war mir peinlich, weil ich keine Antwort hatte. Ich diente Gott. Ich war schon ganz früh in dem vollamtlichen Dienst, in der Studentenarbeit damals, aber ich kannte Gott noch nicht. Und ich wünsche mir, und Gott wünscht sich das noch mehr als ich, dass Gott für uns der Einzige, der Liebste wird. Und dass wir es lernen und üben, mit ihm zu wandeln. Dass wir Menschen werden wie Mose. Gott sagt später, wir werden das in späteren Tagen lesen, eigentlich gibt es niemand wie Mose. Ich gehe so vertraut mit ihm um. Wir reden von Angesicht zu Angesicht. Wir sind Freunde. Und das bietet Jesus uns an. Bleibt in mir, wie ich in euch. Ich habe euch Freunde genannt. Denn alles, was ich vom Vater weiß, habe ich euch auch erzählt. Hören wir das? Sind wir dafür offen? Wollen wir Gott wirklich kennenlernen? Wandeln wir mit Gott? Das ist Gottes Verlangen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir kommen zu dir am Ende dieses Tages. Und wir wollen dir danken, wieder einmal, dass wir diese Tage geschenkt bekommen haben. Und dass wir gemeinsam als Geschwister aus deinem Wort lesen dürfen, dass du uns immer weiter führst, dass wir Neues entdecken über dich. Aber Herr, die Gemeinschaft mit dir, das ist was ganz Privates. Das können wir nicht füreinander tun. Du rufst uns persönlich in die Gemeinschaft mit dir. Und uns fällt das so schwer, weil du unsichtbar bist. Und weil es uns leichter fällt, mit Menschen umzugehen, mit denen wir reden und lachen können. Und wir wollen das so gerne lernen, Herr, vor deinem Angesicht zu stehen und dich wirklich kennenzulernen. Die Gemeinschaft im inneren Zimmer mit einer Tür, die zu ist, wo wir abgesondert sind und uns freuen über deine Anwesenheit. Und wir wollen das auch lernen, Herr, dass wir nicht in den Tag hineingehen und vielleicht kurz beten und dann unsere Sache tun, allein. Und später vielleicht mal zu dir zurückkommen, weil wir dich brauchen. Herr, schenke das, dass du so weit mit uns kommst, vorankommst, dass wir das von ganzem Herzen sagen, was Mose sagte, wenn du nicht mitgehst, dann will ich nicht, dann kann ich nicht. Und so beten wir, Herr, segne uns. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Wir danken dir, dass du mit uns gehst, wenn wir später heute Abend schlafen gehen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns auch Dinge im Schlaf schenkst. Das sagst du in deinem Wort. Und wir beten, Herr, darf es so sein, dass wir in diesen Tagen dich ein bisschen näher kennenlernen und dass ein Verlangen wächst, um dir näher zu kommen. Danke, Herr, dass du bist, wer du bist und dass du uns suchst. In Jesu Namen. Amen.